Der Vater ist gestorben. Der Tod des Vaters schneidet hinein ins Leben. Es zeigen sich Risse. Die Trauer ist nicht zu ertragen. Jetzt sind wir im großen Durcheinander, schreibt Feridun Saymoglu in seinem Roman Sohn ohne Vater. Ich werde als Nächste sterben, ich bin der nächste Tote, schreibt er. Feridun Saymoglu ist bei uns. Guten Tag.
Guten Tag, hallo.
Vater ist tot, ich lebe, müsste ich mir die Kehle durchschneiden, ich habe einen schmutzigen Kinderhals, Zitat Ende. Es scheint unmöglich, die Trauer zu ertragen. Wie kann denn das Weiterleben gelingen, wenn einem der Tod so sehr, so nah auf die Pelle rückt?
Man weigert sich weiterzuleben. Es kann eine Welt ohne den Vater, bislang war das unvorstellbar. Man kann das nicht annehmen. Es ist aber so. Wie kann man das ertragen? Die Tage verrinnen. Der Ich-Erzähler, also die Hauptfigur in diesem Buch, ist voller Trauer und die Trauer reißt ihn aus seinen Verhältnissen, bricht mit den Geläufigkeiten und im Grunde genommen hat er keine Methode und keine Art und Weise, damit umzugehen. Das ist im Grunde genommen auch ein Buch der großen Irritation, ein Buch, in dem einer, der ihm diesseits geblieben ist, im Grunde genommen mit Worten, die das Jenseits betreffen, versucht, zwischen diesseits und jenseits eine vielleicht Durchlässigkeit herzustellen. Es ist nicht das Ende. An einer Stelle sagt die Mutter, ich habe Wochen gebraucht, jeden Tag saß ich am Frühstückstisch und dachte, mein Mann kommt um die Ecke und er kam nicht. Also kam dieser Sohn, der in Deutschland lebt und sich auf den Weg machen muss, wirklich mit dem Tod umgehen? Natürlich nicht, nein, es bricht auf und damit geht es im Grunde genommen los. Es ist vorbei, er wird mit seinem Vater nie widersprechen können.
Das Buch ist auch, muss man von Anfang an sagen, auch eine Liebeserklärung an die Mutter. Und er ist der Mutter sehr nah, gerade in dieser Situation. Und er spricht mit der Mutter über die Seele des Vaters. Was ist denn das, die Seele?
Ja, in diesen unseren Tagen, in dieser unserer Zeit macht man sich natürlich mit so einem urtümlichen Wort verdächtig. Aber tatsächlich ist auch der Glaube gemeint. Die Seele ist, sie reden darüber, natürlich erstmal Odem Gottes. Es ist sozusagen das eingeblasene Leben. Und wenn bei einem die Frist abgelaufen ist, geht er hinüber. Also es kommen plötzlich, kaum ist der Vater tot, große Worte ins Spiel. Für viele ist das eine unmögliche Sache. Sie möchten nichts zu tun haben mit der Vorstellung eines jüngsten Gerichts, einer Auferstehung. Sie möchten sich nicht an den Gedanken halten, festhalten, dass das nicht das Ende sei, sondern es ist das Ende mit dem Tod, nach dem Tod kommt nichts. Und Mutter und der Ich-Erzähler reden über die Seele des Vaters. Jetzt ist der Körper, jetzt ist der Leib sozusagen im Grab und die Seele kann aber nicht sterben. Was kann die Seele sein? Da schlage man am besten, dort findet man die Antworten, die heiligen Bücher. Dort steht geschrieben, was die Seele ist und was auch die Auferstehung ist.
Der Tod des Vaters führt auch zu einer Auseinandersetzung mit dem Religiösen. Wie ist das für die Mutter, für den Sohn? Glauben Sie an ein Jenseits, an ein Wiedersehen mit dem Vater?
Die Mutter ist, und das macht sie so einzigartig oder macht sie so gut, zu einem guten Charakter, die Mutter ist nicht geneigt, sich korrumpieren zu lassen von Klagen, von auch der Vorstellung, dass es mal ein Wiedersehen gibt. Denn es gilt zunächst einmal, sich in diesem Leben nicht mehr zu beweisen, sondern in diesem Leben nicht ihm zu folgen, nicht jetzt auf das Leben zu verzichten, nicht zu sagen, es ist alles verloren, es hat alles keinen Sinn mehr, es ist Schluss. Aber natürlich glaubt die Mutter und natürlich glaubt der Ich-Erzähler, ihr Sohn, der Sohn ohne Vater, glauben beide an einen Herrn, an einen Gott, der richten wird über die Guten und der die Schlechten und die Bösen die anderen Menschen Böses getan haben, auch sie richten wird. Nur, das sind wieder große Worte. Es gilt zunächst einmal, das verwaiste Haus in Ordnung zu bringen. Es gilt zunächst einmal, es nicht zuzulassen, dass diese Trauer sich mehrt und man völlig gelähmt ist. Es gilt im Grunde, gegen die Lähmung sich zu behaupten. Und es gilt, der Ich-Erzähler ist ja nicht das einzige Kind, auch die Schwester. Es gilt gewissermaßen, alle drei, die restlichen Familienmitglieder, darauf einzustimmen, dass das Leben eben sterblich ist, dass der Vater nicht wiederkommt und dass es aber trotzdem sehr traurig ist.
Ein Gebet aufsagen gegen das Grausen am Tag und in der Nacht, das wird nötig sein. Nun hat man von dem Sohn, man erahnt, was das für ein Charakter ist, und hat man nicht das Gefühl, dass er jeden Sonntag oder jeden Freitag in die Moschee geht oder in die Messe geht. Und trotzdem findet er Zuflucht beim Gebet?
Es reißt ein. Der Tod ist wirklich ein Einschnitt. Der Vater ist weg und das ist ein nicht wieder gut zu machender Verlust. Da ist eine Lücke. Und er, der gesagt hat, Trauer macht mich türkisch, er, der im Grunde genommen das Weggeschobene, diese überschäumenden Gefühle, er bekommt jetzt die volle Wucht der Trauer ab. Was kann ihm helfen? Plötzlich erinnert er sich, er fragt sich auch, woher kommen diese Worte. Das sind keine wirklichen Gebete, aber es ist eine Besinnung, eine Rückbesinnung auf eine göttliche Macht, auf ein Leben danach. Wenn er diese Gebete aufsagt, ist er nicht mehr so verloren. Im Grunde genommen ist es für ihn, der sich tatsächlich jetzt nicht als besonders religiös empfand, sehr seltsam, dass er im wahrsten Sinne des Wortes auf Abwege gerät. Das ist auch ein Buch des Aufbruchs. Er bricht auf, die Souveränität ist vorbei. Die bürgerliche Souveränität, die wir ja aufrechterhalten müssen, um in irgendeiner Weise da draußen nicht unterzugehen, die ist für ihn nicht mehr so gegeben. Und die Gebete wehen ihn an aus einer anderen Welt. Die Gebete kommen aus einer anderen Welt und er vermutet, dass in dieser Welt eben sein Vater weggegangen ist.
Das ist auch zwiespältig für ihn. Also die Gebete als Gespräch, als Gebete aus der Kindheit auch, Zuflucht in der Kindheit zu dieser Religion, zum Glauben des Kindes. Die Gebetskette spielt eine wichtige Rolle. Und am Ende des Romans kauft er ganz viele Gebetsketten. Das zeigt, dass er nach einer Brücke sucht zu dieser alten Welt.
Man bekommt vielleicht bruchstückhafte Dinge mit aus seinem Leben, aus seinem Alltag. Aber es ist auch nicht mehr normal, denn das Buch fängt ja an mit einem Telefonanruf. Seine Mutter ruft ihn an und sagt, dein Vater ist zum Herrn geschritten. Und damit fängt es im Grunde genommen an. Dann kommen eben die Worte. Dann kommt die andere Welt und er, der vielleicht als Kind, dem man beigebracht hat, die Gebetskette zu ziehen und das Gotteslob anzustimmen. Er, der das dann abgelegt hat, also das nicht mehr gemacht hat, er greift zur Gebetskette und er stimmt auch das Gotteslob an. Er kann sich ja an keine Routine halten. Es ist eine Besänftigung. Die Gebete, das Ziehen an der Gebetskette, die aufgesagten Anrufungen Gottes, die Anrufung seiner Schönheit, das ist ja für ihn genauso ein Einbruch in seine Welt. Und er aber muss das machen, genauso ein Einbruch wie die Kunde vom Tod des Vaters. Der Tod umnebelt ihn, Himmel, Herrgott, er kann sich nicht mehr vorstellen, weiterzuleben und dann ist der größte Tröster immer schon gewesen, das andere Leben. Er wird jenseitig, er verschwindet. Plötzlich kommt auch in diese ganze Geschichte, ein Flimmern und ein Flackern. Er als Person ist nicht mehr gewissermaßen fest und stabil und es ist der Beginn einer Instabilität, die ihn auch überkommt, die ihn zu einem Menschen macht, der nicht auf sich aufpasst. Und weil er nicht aufpasst, gerät er auch in sehr seltsame Geschichten.
Seltsame Geschichten ist das Stichwort, die Gebete, die Religiosität ist das eine, aber auch das Geschichten erzählen und das Erinnern. Einmal heißt es über den Sohn, der Sohn sei ein weltvergessener Mensch, der sich Spinnfäden um den Finger wickelt. Ich musste da sofort an das Märchen vom Rumpelstilzchen denken. Da gibt es ja die Müllers Tochter, die aus Stroh Gold spinnt. Und so spinnt er ja auch, er erfindet Geschichten.
Es sind die Geschichten eines Mannes, dem es nicht mehr hilft, erwachsen zu sein, dem es nicht mehr hilft, sich an einen Verstand zu halten oder an eine Vernunft zu halten. Es ist eben vorbei mit ihm, die Gebete, das Märchenhafte. Er gerät ja auch in fremde Verhältnisse hinein, an fremde Orte. Er ist nicht vertraut mit den Verhältnissen. An diesen fremden Orten geschieht ihm, dass er wirklich sagenhaft, im wahrsten Sinne des Wortes, sagenhaft abkommt. Und er wird plötzlich auch selber zu einer, nicht mehr Romanfigur, sondern zu einer Figur in einer Sage. Es ist jetzt kein gutes Märchen. Er wird errettet, er gerät in gefährliche Situationen, kommt da aber wieder raus, weil man ihn dann rauslässt. Aber was ist gewissermaßen über einen zu sagen, der nach dem endgültigen Verschwinden seines Vaters auch anfängt zu verschwinden, nach und nach. Und da kommt auch schon wieder eine andere Welt, das Märchenhafte, das Fabelhafte, das Schimmernde, das Irrlichternde. Er sieht Dinge, hört Stimmen, nein, was ihn hält ist, er muss es bis zum Ende schaffen, um am Grab des Vaters zu beten und seine Mutter in die Arme zu schließen. Das ist das einzige klare Ziel, das er formulieren kann.
Insofern ist Ihr Buch ein Roadmovie auch. Es geht nach Anatolien, eine abenteuerliche Reise, auch an der Grenze mit abenteuerlichen Geschichten. Da sind aber zwei Dinge. Einmal ist da, ich erinnere mich, weil Vater gestorben ist. Und dann steht da aber auch, ich hielt mich nicht an die Wahrheit. Ich zerschlug sie und leimte die Fragmente zu schiefen Gebilden. Wie steht die Erinnerung und die schiefen Gebilde, das Ausgedachte, die Geschichten denn zueinander?
Ist jetzt diese ganze Geschichte, die er sich vorstellt, wirklich wahr? Eigentlich ja nicht, weil er sich diese Geschichte vorstellt. Er stellt sich vor, wie sein Vater früher war. Er ist verschwunden, der Vater ist weg und das darf er nicht zulassen, deshalb erinnert er sich, damit er sich ein Bild wieder von ihm machen kann, damit wieder ein Bild von seinem Vater, wenn nicht leibhaftig, doch als Bild vor seinem Auge steht. Nur ist es eben so eine Sache mit der Erinnerung. Man erinnert sich, wenn man sich schon richtig erinnert, an bestimmte Dinge, andere wiederum nicht. Einiges wird angeleuchtet, andere Dinge bleiben im Dunkeln. Das heißt, was ist aus seinem Gedächtnis gelöscht und woran mag er sich besonders erinnern, damit er vielleicht auch Trost findet. Deshalb sagt seine Mutter ihm auch, das ist falsch, du erinnerst dich nicht richtig. Das so hatte sich nicht zugetragen. Also ob etwas sich zu so oder anders sich zugetragen hat, darüber lässt sich streiten. Er sagt auch nichts zu seiner Mutter, er anerkennt das, beziehungsweise er akzeptiert das, nur ihm ist es ja überhaupt wichtig, dass dieser Strom, Erinnerungsstrom, nicht versiegt. Und so hüpft er auch im Geiste, er ist mal da, er erinnert sich, er mag sich am liebsten erinnern an die Zeit, in der sie entweder die vier Mitglieder, Extremisten, wie er sie bezeichnet, zusammenlebten oder aber immer wieder zusammenkamen. Und dann wird ihm aber klar, dass die erinnerten Geschichten ja sich nicht so sehr abheben von den Geschehnissen, die er ja in der Gegenwart erlebt. Plötzlich verschränkt sich Vergangenheit und Gegenwart und die Gegenwart wird zu einem weiteren Bild der Erinnerung. Man kann also das weiterspinnen. Er muss nur aufpassen, dass er nicht verrückt wird. Also es ist sehr einfach, verrückt zu werden, ein für alle Mal alles zu vergessen. Und da muss er sich auch nicht mehr erinnern.
Aber er kommt dann am Ende zur Mutter, also die Realität bleibt ihm erhalten, er wird nicht ganz und gar verrückt und es gelingt ihm auch, das ist auch eine Geschichte, die sich durchs Buch zieht, die Schwester schickt ihm in einem Umschlag Graberde aus dem Grab des Vaters und diese Graberde will er zurück zum Grab bringen. Welche Bedeutung hat das?
Es ist sehr seltsam, oder? Also sehr eigenartig. Seine Schwester hat ihm ja diesen Umschlag mit der Graberde geschickt, damit er nah bei dem Vater sein kann, da er wegen seiner Flugangst nicht hingereist ist. Und es ist eigenartig. Man könnte sagen, um Gottes Willen, grotesk oder was macht er da? Ist das so eine Art Reliquie, die er mit sich führt, an die er sich hält? Und tatsächlich ist damit ja ein Ritual verbunden. Sie kehren ja immer mal wieder in einem Hotel ein, in fremden Ländern. Er muss sicher gehen, dass dieser Umschlag unter seinem Kissen verstaut ist. Das ist dann für ihn erst einmal gut, dann ist er gewissermaßen nicht so verloren. Aber dieser Umschlag ist wichtig. Es hat eigentlich für ihn eine immense Bedeutung. Außenstehende würden sagen, schmeiß das weg. Das wäre natürlich auch etwas herzlos. Aber für ihn hat es dieselbe Bedeutung wie die Hemden, die Frage stellt er sich auch, wie die Hemden seines Vaters. Soll er dazu übergehen, die Hemden seines Vaters zu tragen, die Hose zum Schneider zu gehen, sie ändern zu lassen und sie zu tragen, damit keiner sagen kann, der Sohn hat den Vater vergessen, damit er vielleicht auch nicht verloren ist. Er verwirft den Gedanken. Ich glaube, es ist wie ein Stück Textil. Das ist ein Stück Vater. Er wird sich von diesem Gedanken, aber ich verrate nicht wie, doch lösen. Er wird es so nicht wahrmachen.
Insofern nimmt Ihr Buch auch viele Rückgriffe auf religiöse Geschichten, nicht? Der Leibrock Christi, der verehrt wird in Trier. Dann gibt es kleine Christophorus-Plaketten, die in unserem Gepäck sind, um uns auf Reisen zu beschützen. So ähnlich funktionieren Ihre Geschichten ja auch. Das ist so was Haptisches, was wir berühren können, dass wir über dieses Erzählen von den Geschichten uns Brücken bauen können, aus dem Diesseits ja in diese andere fremde Welt, von der Sie gesprochen haben.
Der heutige Mensch neigt dazu, die Menschen früherer Zeiten für dumm und rückständig zu halten. Ich gehöre nicht zu denen, die die Menschheitsgeschichte als eine Geschichte des Fortschritts ansehen. Der Mensch bleibt der, der er ist. Und das ist eine für manche pessimistische Ansicht der Dinge. Aber ich glaube schon, dass es ewige Werte gibt und eine Christophorus-Anhänger ist kein Ausstellungsstück. Es sind nicht die Relikte einer vergangenen, erloschenen Zeit, sondern es ist mit dem Glauben verbunden. Und wenn das mit dem Glauben verbunden ist, verfügt es über eine ungeheure Macht. Man kann das lächerlich finden, ich tue es nicht. Der Ich-Erzähler findet das auch nicht lächerlich. Er ist jetzt kein Gottloser. Er hat also den Glauben an Gott nie abgetan, aber er ist natürlich auch ein Mensch seiner Zeit und da kommt er ja mit dem Tod nicht klar, weil er nicht in diese Welt, in dieser Zeit gehört. Jene, die alt werden, werden ja meistens abgeschoben und damit die Welt und das Leben ein jugendliches Antlitz trägt, er lebt in dieser Zeit und dann aber nach dem Tod wendet er sich zu diesen schönen Glaubensartikeln. Es sind für ihn Glaubensartikel des Trostes in seiner Verzweiflung.
Das passt dieses Zitat, wo er auch immer sagt, ich sagte, ich glaube an Gott, es sei restlos dumm, es nicht zu tun. Man habe es also in meinem Fall nicht mit einem Atheisten zu tun. Das Zitat passt sehr schön. Was tröstet uns? Wir sind trostlos in solchen Augenblicken. Wir können höchstens unsere Angst und unsere Furcht und unsere Trauer bändigen, domestizieren. Wie kann uns das gelingen?
Ich sage nur Bergpredigt. Ich sage nur, man soll sich an die Schönheit des Menschen, des Heilands, der für mich auch der Heiland ist, man soll sich an die Schönheit halten. Man soll an den schönen Gott, nicht an den Rächer, also nicht an den Richter oben in den Himmel, dem es gefällt, wenn das Blut spritzt. Es macht mir gute Laune, wenn man auf die Gnade des Allmächtigen setzt. Manch einer kann vielleicht zu Recht sagen, dieser Zalmoglu hängt es aber jetzt zu hoch. Stimmt, dann vielleicht anders, wenn man sozusagen die anderen sieht, wenn man gewissermaßen sie rettet, wenn sie in der Kälte draußen stehen, mit einem Becher heißen Tee und mit einem Franzbrötchen meinetwegen oder Kopenhagener, ach, da sind ja Plunderstücke, also mit einem Plunderstück. Das ist für mich so großartig. Es war für mich immer und ist geblieben ein großer Trost und eine Quelle der guten Laune, zu wissen, dass es Gottes Liebe nicht ohne Menschenliebe geben kann. Ich bin der Allerletzte, der Vorschläge machen kann. Jeder Mensch sieht das, was er sieht, aber es wäre gut, sich daran zu halten, anderen Menschen kein Leid anzutun.
Ich zitiere nochmal zum Abschluss aus dem Roman Sohn ohne Vater von Feridun Saymoglu. Ich drehe mich um. Mutter am Fenster, ein Straßenhund mit gebrochenem rechten Hinterbein und kaum verheilter Wunde verkriecht sich unter ein geparktes Auto. Wäre ich ein Heiliger, würde ich auf die Knie sinken und seine Wunde lecken, bis sie heilt. Zitat Ende. Sohn ohne Vater ist ein mitreißendes Buch über den Skandal des Todes, der Tod des Vaters, der uns aus der Bahn wirft. Wie können wir damit umgehen? Kann es überhaupt Trost geben? Und welche Rolle spielt dabei das Erzählen von Geschichten, um den Irrsinn des Todes zu bändigen? Sohn ohne Vater von Feridun Saymoglu ist im Verlag Kiepenheuer & Witsch erschienen. Das Buch hat 280 Seiten, kostet 24 Euro. Vielen Dank.
Ich habe zu danken. Es war mir eine Freude.